Ich habe ja auch Kinder, die malen gerne. Und meine Kleinste, die wird im Februar 3. Und die kam letztens so durch die Wohnung gestapft auf mich zu und sagte, Papa, ich bin groß geworden. Und meinte ich so, ja, gefällt's dir groß zu sein? Und sie, ja. Ich fand das in dem Augenblick unheimlich süß, so als Vater dieses Kind so zu sehen und zu hören. Aber kurz danach ist mir auch noch etwas bewusst geworden, was tief in uns Menschen grundsätzlich drin ist. Wir wollen groß werden. Wir wollen hoch hinaus in unserem Leben. Bei kleinen Kindern ist das gut zu beobachten, weil die wollen gerne beeindrucken. Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr selber Eltern seid. Guck mal, was ich schon kann. Oder guck mal, was ich hier gemalt habe. Ist das nicht schön? Und die wollen etwas Großartiges machen. Ich weiß noch, auf dem Spielplatz vor 1,5 Jahren, da kam ich mit einer Oma ins Gespräch, die mit ihrem Enkel auf dem Spielplatz war. Und dieser Enkel von ihr, der wollte mich unbedingt beeindrucken und sagte, guck mal, ich kann schon rutschen, guck mal, ich kann hier alleine hochklettern und so weiter. Wenn Kinder größer werden, dann setzen sie sich Ziele, große Ziele. Sie wollen vielleicht Fußballstar werden, Filmdarsteller, Rock- oder Popmusiker, irgendwie was Besonderes. Am besten, wo man viel Geld verdient, wo man reich werden kann. Einfach hoch hinaus, so wie vielleicht auch ein Astronaut, ab ins All, auf dem Mond landen. Ach, vielleicht sogar der erste Mensch auf dem Mars sein. Die Menschheit grundsätzlich möchte hoch hinaus. Und irgendwie haben wir es doch geschafft. Vor nicht einmal ganz 2 Generationen war der erste Mensch im Weltraum. Juri Gagarin. Wenige Jahre später waren die ersten Menschen auf dem Mond. Neil Armstrong und Edwin Aldrin setzten als erste Menschen ihren Fuß auf den Mond. An diesen faszinierenden und großartigen Dingen, die wir Menschen erreicht haben, erinnern wir uns gerne. Das sind großartige Taten der Menschheitsgeschichte. Größer und besser werden. Ja, das ist zu einem gewissen Grad, könnte man sagen, gut. Wir wollen ja, dass unsere Kinder größer werden und besser werden. Aber es gibt auch irgendwann eine Grenze, die man überschreiten kann, die dann nicht mehr gesund ist, die nicht mehr gut ist. Dazu werden wir uns gleich nochmal eine biblische Person angucken. Aber zunächst einmal springen wir in einen Psalm, Psalm 105. Da betet jemand, dass man sich nicht an die großen Taten der Menschen erinnern soll, sondern an die großen Taten Gottes. Hören wir einmal in den Psalm hinein. Ich lese da die ersten 8 Verse vor. Preist den Herrn und rühmt seinen Namen. Verkündet allen Völkern seine großen Taten. Singt und musiziert zu seiner Ehre. Macht alle seine Wunder bekannt. Seid stolz auf ihn, den heiligen Gott. Ja, alle, die seine Nähe suchen, sollen sich freuen. Fragt nach dem Herrn und rechnet mit seiner Macht. Wendet euch immer wieder an ihn. Ihr Nachkommen seines Dieners Abrahams, erinnert euch an die Wunder, die er vollbracht hat. Ihr Kinder und Enkel von Jakob, die er auserwählt hat, denkt an all seine mächtigen Taten und Urteile. Er ist der Herr, unser Gott. Auf der ganzen Welt hat er das letzte Wort. Niemals vergisst er seinen Bund, sein Versprechen, das er uns gab. Es gilt für alle Generationen nach uns, selbst wenn es Tausende sind. Es gibt Geschichten, an die man sich erinnern soll. Sie sind so erstaunlich und sie bleiben es über die Jahre hinweg. Und einer der größten Geschichten passiert an Weihnachten. Wir erzählen uns diese Geschichte, wie Gott auf die Welt gekommen ist. Heute wollen wir mal nicht in Jahren rechnen, sondern in Generationen, so wie das auch im Psalm gemacht wird. Eine Generation entspricht so circa 40 Jahre. Und jetzt brauche ich Mathe-Genies. Vielleicht sitzt hier der ein oder andere, der das rechnen kann. Wenn in den 60er Jahren die ersten Menschen in den Weltraum gefahren sind, wie viele Generationen sind das ungefähr? Es ist nur 1,5 Generationen her. James Irwin war auch einer der ersten Menschen, der mit der Apollo 15 1971 zum Mond geflogen ist. Er war nicht der Erste, er war der 8. Mensch auf dem Mond. Was bei James Irwin so interessant ist, ist, welche Bedeutung er der Mondlandung gab. Ich zitiere mal: Der größte Tag der Menschheitsgeschichte war nicht, als der erste Mensch den Mond betrat, sondern als Gottes Sohn auf die Erde kam. Und an einer anderen Stelle in einem Buch, das er geschrieben hat, sagt er, es ist wichtiger, dass Jesus Christus seinen Fuß auf die Erde setzte, als der Mensch den seinen auf den Mond. An Heiligabend, also heute, geht es um die Erdlandung Gottes. Und wenn wir jetzt in Generationen wieder rechnen, wie gesagt, 40 Jahre eine Generation, und wir sagen mal, ungefähr vor 2000 Jahren ist Jesus geboren. Wie viele Generationen wären das denn? 50 Generationen, genau. Also vor 50 Generationen landete Gott auf der Erde. In einer Kleinstadt namens Bethlehem. Warum er das machte? Er hatte auch einen Antrieb, nicht so wie wir Menschen, die hoch hinaus wollten. Nicht, weil er den Antrieb hatte, ein Star zu werden, so wie andere Menschen. Nicht, weil er viel Geld oder berühmt werden wollte. Sein Antrieb war ein anderer. Sein Impuls war Liebe. Er wollte seine Liebe verschenken. Gottes Landung in unsere Welt war aber, ich würde sagen, keine weiche Landung, sondern eher eine harte Landung. Er kam in eine kleine, unbedeutende Stadt zur Welt, war eher ein Dorf, ohne großen Wirbel, ohne dass die Medien dabei waren, ohne dass die Großen der Welt dabei gewesen sind. Das noch nicht mal in einem normalen Haus, in dem er zur Welt gekommen ist, nein, in einem Viehstall. Und dieser Stall war wahrscheinlich kein Bretterkasten, so wie wir es uns so oft vorstellen zu Weihnachten. Es war eher, so wie in dieser Gegend üblich, eine Höhle in einem Felsen. Da, wo es kalt war, wo es feucht war, vielleicht sogar modrig und es stank dort drin, weil Tiere dort immer wieder hausten. Und Jesus lag auch in keinem weichen Bett, sondern in einer Futterkrippe, woraus Tiere fraßen. Gott machte sich auf, zwar auch in eine schöne Welt, aber auch in eine harte Welt. Manchmal ist unsere Welt geprägt von Freude, von Liebe, auch von Freundlichkeit und Zuneigung. Aber wir kennen es auch, dass sie geprägt ist von Hass, von Geiz, von Gleichgültigkeit. Und wir sehen es in den Medien, Krieg herrscht auf dieser Welt. Manchmal wird die Welt regiert von Respekt, Geduld und Großzügigkeit, aber manchmal auch voller Egoismus, Neid und Ungeduld. Und Jesus kam genau in diese Welt. Jesus lebte in unserer Welt, auch in unserer Dunkelheit. Maria und Josef, die Eltern von Jesus, kannten diese harte Welt. Sie hatten ein hartes Leben. Ihr Start in die Ehe, könnte man sagen, war ein bisschen holprig. Wer die Geschichte kennt, Maria wurde ja ohne Josefs Zutun irgendwie schwanger. Das war eine harte Probe für diese junge Beziehung, die sie hatten. Und dann mussten sie sich noch aufmachen, als Maria hochschwanger gewesen ist. Nicht, weil sie wollten, sondern weil sie nach Bethlehem mussten, von Nazareth nach Bethlehem. Und dort angekommen, hatten sie kein Gasthaus gefunden, worin sie übernachten konnten. Also ab in so einen Stall, der in der Umgebung war. Vielleicht hatten sie auch zu wenig Geld, um sich eine teure Herberge leisten zu können. Vielleicht waren die, ich nenne es mal, die billigen Absteigen schon alle vergeben und sie konnten gar nicht in ein Gasthaus, auch wenn noch Plätze frei gewesen wären, aber sie konnten sich es nicht leisten, denn das Ehepaar war auch arm. Und woher weiß ich, dass sie arm gewesen sind? Eine Geschichte weiter im Lukas-Evangelium heißt es, dass sie in den Tempel mussten, um ein Reinigungsopfer darzubringen. Und normalerweise war das so, dass man ein Lamm und eine Taube opfern sollte. Und das konnte sich nicht jeder leisten, so ein Schaf zu opfern. Also gab es so eine Ausnahmeregelung, dass arme Leute statt des Lammes eine zweite Taube nehmen durften. Und in der Geschichte wird deutlich, dieses junge Ehepaar mit dem Neugeborenen nimmt zwei Tauben. Sie waren arm. Und dann mussten sie auch noch nach Ägypten flüchten mit diesem Kind. In das Land, wo ihre Vorfahren Sklaven gewesen sind. Man könnte sogar sagen, Jesus war das erste Flüchtlingskind der christlichen Geschichte. Und er kam in diese Welt, in unsere Welt, mit all ihren Schattenseiten und er kannte diese Welt. Und das ist die größte Tat, die größte Wundertat Gottes, das größte Wunder, was er je vollbracht hat. Er hat all seine Macht abgegeben und wurde ein kleines, hilfloses Baby, das in eine zwar manchmal schöne, aber auch harte und arme Welt hineingeboren wurde. Ihn zog es nicht nach oben, wie viele Menschen, sondern ihn zog es runter. Er ist nicht so wie andere Menschen. Er ist anders als diejenigen, die nach ganz nach oben wollen. Herodes, der Große, der war so ein Typ, der nach ganz oben wollte. Und Herodes war damals bei der Geburt Jesu der König in Israel. Und wir müssen uns das jetzt vor Augen halten, es gibt mehrere Herodese in der Bibel. Es ist nicht zu verwechseln mit dem Herodes irgendwie bei der Kreuzigung oder sowas, sondern das ist der Herodes der Große ist der Vater von den anderen. Der hat seine Söhne zum Teil auch Herodes genannt und deswegen kommen mehrere Herodese auch in der Bibel vor. Wir sprechen gerade von Herodes den Großen. Und der wollte wirklich groß sein. Um zu zeigen, dass er groß ist, dass er Macht hat, dass er immer das letzte Wort hat, baute er zahlreiche Festungen im Land, baute impulsante Paläste. Er ließ ganze Städte aus dem Nichts erbauen, unter anderem auch die Hafenstadt Caesarea, die bedeutend wurde in der ganzen damaligen Geschichte. Er baute Tempel und er gab an, dass er mit dem römischen Kaiser Augustus so richtig dick war. Also er war befreundet mit ihm. Herodes war aber nicht nur protzig und prollig und hat das auch so gezeigt, sondern er war auch brutal und rücksichtslos. Augustus, also der römische Kaiser, der eigentlich über ihn stand, sagte über Herodes, bei Herodes ist es besser, sein Schwein zu sein, als sein Sohn. Und wenn wir in die Geschichte mal reingucken, ja, es ist besser, ein Schwein von ihm gewesen zu sein, denn er ließ zwei seiner Söhne hinrichten, als sie ihm gefährlich wurden. Hauptsache, groß und mächtig bleiben. Er hatte 10 Ehefrauen, die er aus politischen Gründen geheiratet hatte. Seine erste Ehefrau, die hieß Doris, so nebenbei bemerkt, und die verstieß er dann nach ein paar Jahren wegen seiner zweiten Ehefrau Marianne. Die wurde ihm versprochen, übrigens mit 11 Jahren, und mit 12 war sie mit Herodes verheiratet. Auch wieder aus politischen Gründen. Das ließ Herodes aber auch nicht so irgendwie abhalten, dass er Ehefrauen hatte. sie rücksichtslos zu behandeln. Nein, auch die, Marianne, seine zweite Ehefrau, hat er nach 10 oder 12 Jahren hinrichten lassen, weil es ein Gerücht gab, dass sie einen Mordanschlag auf ihn plant. Machterhalt um jeden Preis. Ganz oben sein, egal was es kostet. Und Herodes wollte von ganz oben nach unten regieren. Von ganz oben nach unten. Er wollte immer das letzte Wort haben. Er wollte an der Spitze sein. Und Herodes verkörpert so ein tiefes Innere in unserem Menschendasein. Denn wir wollen hoch hinaus. Wir Menschen haben ein tiefes, tiefes Ego in uns drin. Aber Gott regiert anders. Er ist das ganz komplette Gegenteil von Herodes, oder man könnte auch anders sagen, er ist das Gegenteil von unserem eigenen Ego. Er regiert nicht von oben herab, sondern er kommt runter. Für Gott ist es typisch, dass er runter will. Gott zieht es runter. Er macht eine Erdlandung. Und ich möchte es heute noch ein bisschen persönlicher ausdrücken. Er will nicht nur auf der Erde landen, er möchte auch in deinem Herzen landen. Im Psalm 105 heißt es, niemals vergisst er seinen Bund. Es gilt für alle Generationen, selbst wenn es Tausende sind. Und jetzt sind es erst 50 Generationen nach Jesu Geburt. Wir haben nicht annähernd Tausende erreicht. Nicht annähernd. Und Gott ist auf einer Mission. Und seine Mission heißt Liebe. Er macht sich auf den Weg zu dir, weil er dich liebt. Er macht sich auf den Weg zu dir. Er ist, man könnte sagen, der wichtigste Astronaut der Weltgeschichte. Denn er überbrückt diese Unendlichkeit zwischen Mensch und Gott. Zwischen dir und Gott, zwischen mir und Gott. Weil Jesus so ganz anders ist, weil er gerade nicht nach oben will, weil er nicht hoch hinaus will, glauben wir Christen, dass er vertrauenswürdig ist. Glauben wir, dass er unser König ist. Wir glauben, dass er das letzte Wort haben kann und wird. Er regiert und bestimmt alles. Mit Jesus beginnt die Herrschaft Gottes auf dieser Welt. Und seitdem fangen auch Menschen an, ihm zu vertrauen und so zu lieben, wie er geliebt hat. Und das auch in dunklen Zeiten unseres Lebens. Und dann können wir auch vertrauen. Auch dann, wenn wir kraftlos sind, dann, wenn Streit zwischen uns herrscht, wenn das letzte Jahr, ja, wie war das, ist nicht so gut gelaufen, auch dann können wir Jesus vertrauen. Dann, wenn wir vor etwas fliehen, wenn wir ohnmächtig vor Dingen stehen, und das können wir alle, wir können Jesus vertrauen, nicht nur in guten Tagen. Das heißt, fragt nach dem Herrn und rechnet mit seiner Macht. Wendet euch immer wieder an ihn. Ja, genau dann, wenn es uns nicht gut geht, sollten wir uns zu ihm wenden. An Weihnachten feiern wir Christen die Geburt unseres Königs. Also nicht die Geburt eines niedlichen kleinen Kindes im Stall. Wir feiern den, der tatsächlich das letzte Wort hat. Der regiert. Im Psalm Vers 7 heißt es, er ist der Herr, unser Gott. Auf der ganzen Welt hat er das letzte Wort. Und wer Christ wird, der entscheidet sich dafür, dass Jesus etwas in seinem Leben zu sagen hat. Deswegen lese ich die Bibel. Deswegen bete ich. Deswegen frage ich Gott, wenn ich etwas entscheiden muss, was er will. Was ist sein Wille? Ich frage ihn, was ist gut und was ist falsch? Jesus hat etwas in meinem Leben zu sagen. Die Erdlandung Gottes ist das wichtigste Ereignis der Menschheitsgeschichte. Aber Gottes Mission ist erst beendet, wenn er in deinem Herzen landen darf. Als Christen glauben wir sogar, dass Jesus wiederkommen wird. Wir glauben, dass er ja zwar jetzt schon da ist, aber dass er noch einmal richtig kommt, noch mal auf die Erde kommt. Nicht wieder als Kind, sondern als der Weltenrichter. Und dann entscheidet er, wo ich die Ewigkeit verbringen darf. Also das Leben mit Gott. Und darüber hat Jesus das letzte Wort. Und Jesus wird niemanden fragen, wie hoch hinaus er gekommen ist. Er wird niemanden fragen, ob er immer der Erste war oder der Beste. Und Jesus wird auch niemanden fragen, ob alles in seinem Leben so gelaufen ist, wie er sich es vorstellt. Sondern Jesus wird fragen, ob du Gott vertraut hast. Gerade wenn es nicht rund läuft. Und Jesus wird fragen, ob du dich herabgebeugt hast zu Menschen, die Hilfe brauchen, wie er damals ein hilfloses Baby gewesen ist, das auch auf Hilfe angewiesen war. Jesus wird fragen, ob Gott der Erste war in meinem Leben. Er wird fragen, ob in meinem Herzen Raum war für ihn, ob er in meinem Herzen landen durfte. Und das ist die echte Herzenslandung. Und das wäre auch heute ein heiliger Abend, wenn du sagen könntest, Gott hat einen Ehrenplatz in meinem Herzen. Amen.